Börsenradio Network AG. Top-Thema des Tages.
Mein Name ist Moimir Linka und ich bin CEO der Acfiv International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
Ganz aktuell, wenn man die Börse anschaut, wie könnte man es betrachten, während sich in Europa die Aktienkurse auch gestern von dem Rücksetzer am Dienstag weiterholen, schickte das Steuerschreckgespenst von US-Präsident Biden die US-Aktien auf die Talfahrt. Oh, haben es die Börsen auch gerade mitbekommen, dass einfach so eine Pandemie teuer sein kann?
Ja, guten Morgen, Herr Heinrich, und guten Morgen, liebe Zuhörer. Dass die Pandemie teuer ist oder teuer wird, das weiß man ja schon seit Monaten, das weiß man ja eigentlich schon, ja, wie soll ich sagen, seit gut einem Jahr. Der Absturz letzten Frühjahr, nahezu ein Jahr her oder etwas länger als ein Jahr her, war natürlich das, diese Riesenunsicherheit, dass man gar nicht wusste, wo die Märkte hinlaufen. Dann kamen die Konjunkturspritzen, dann kamen die Maßnahmen der Notenbanken, das wissen wir alle. Aber die Pandemie wird teuer, das ist vollkommen klar. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Der Biden wird wahrscheinlich richtig hinlangen. Und das war natürlich gestern so eine kleine Schockwelle beziehungsweise so eine Unsicherheitswelle, die um den Globus gegangen ist. Aber wir haben die Welle relativ gut abgeschüttelt. Also das muss man schon sagen. Wir sind gestern ja im Dow Jones, waren das irgendwie 300 oder gut 300 Punkte, Nasdaq etwas über 100. Wir sind jetzt, die Futures sind jetzt etwas im Plus. Muss man schauen, wie das wird. Aber das ist A, wird es nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, und B, dass es da zu einer Steuererhöhung kommt, das war ja eigentlich klar. Es ist aber nicht etwas, was nachhaltig die Märkte prägen sollte.
Ja, bei dieser Rallye an den Börsen treten die Prognosen ja schneller ein, als man denkt. Wo lag denn Ihre Prognose und was ist Ihre neue für den DAX?
Ja, also das wissen ja alle, das ist ja kein Geheimnis. Meine Prognose war gut 15.000. Da sind wir. Natürlich muss man ja viele verschiedene Aspekte jetzt mit in die Waagschale schmeißen. Wir haben es ja schon oft genug besprochen, ich will es nicht wiederholen. Aber über allem thront natürlich Mrs. Lagarde, die gestern wieder ganz klar gesagt hat, die Schleusen bleiben offen. Die werden auch noch lange offen bleiben. Ich bleibe immer noch bei dieser Aussage, dass ich sage, wir werden noch sehr, sehr lange keinen positiven Zins haben. Und das befeuert natürlich weiterhin die Märkte. Und es ist ja auch so, und das muss man ganz klar sagen, es gibt immer noch klare Corona-Verlierer. Das ist natürlich Tourismus, das ist die Gastronomie vor allen Dingen, das ist das Künstlergewerbe und so weiter. Und so tragisch es klingt, und ich bitte es auch nicht falsch zu verstehen, das sind Branchen, die natürlich mit Ausnahme Tourismus und Reisen, die anderen sind natürlich nicht so für die Indizes gewichtig. Also ein DAX interessiert es herzlich wenig, ob jetzt der Biergarten zu ist oder nicht. Das ist natürlich für die Gastronomen eine Tragödie. Ich will es überhaupt nicht abschwächen. Aber natürlich ist es so, dass es sehr, sehr viele Corona-Gewinner gibt. Das ist natürlich die Digitalisierung, das sind die alternativen Energien, das ist die E-Mobilität, das ist Wasserstoff und so weiter und so weiter. Daraus wird diese Suppe gekocht. Und Fakt ist, dass ich unter diesen Umständen sage, und ich bleibe dabei, die Aktien stehen am Anfang einer kompletten Neubewertung. Die Rotation ist weiterhin voll im Gange. Sie findet statt, jetzt im Moment nicht so extrem, aber wir haben es zum Beispiel auch bei einem Riesengewinnmitnahmen an bestimmten Technologietiteln gesehen. Das heißt also, ich bleibe bei dieser Aussage, wie ich es beim letzten Interview gesagt habe, es ist eine bereinigende Rotation, es ist aber eine Rotation, die einhergeht auch mit einer weiteren Rallye, die weiter im Gange ist. Aber wie gesagt, die Diversifikation und auch die Sektorenrotation, das ist das, was diese Bewegung und was diese Entwicklung im Moment ganz klar dominieren.
Also ein Interview, was bei Börsenradio derzeit ganz oben läuft, meisten Abrufe hat momentan das Interview von Thomas Grüner mit seiner Aussage, der Bullenmarkt geht zu Ende, bereitet euch auf die Landung vor, aber genießt die letzten Meter des Fluges. Er sagt, Anleger sind bereit, deutlich höhere Preise zu bezahlen. Das ist ein typisches Zeichen für die Spätphase seines Bullenmarktes. Und er sagte, wir sind in Phase 6 von 6.
Ja, das mag die Meinung des Kollegen sein. Das ist völlig richtig. Ich teile diese Meinung absolut nicht, weil ich bleibe bei meiner Kernaussage, nämlich, wenn Menschen, die ihre Altersvorsorge oder Menschen, die vermögend sind und von ihrem Vermögen leben, eigentlich jeder Mensch, der irgendwie für sein Alter schaut und schauen muss, der muss sich eines klar, ganz klar machen. Es fehlt uns mittlerweile eine Dekade positiver Zinserträge. Das heißt im Klartext, habe ich vor 15 Jahren eine schweizerische Staatsanleihe gekauft oder eine deutsche, dann habe ich Renditen erzielt zwischen 6% und 15%. Das heißt also, ich habe auf eine Dekade mein Geld verdoppelt. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn ich die Coupons reinvestiert habe, habe ich mein Geld verdoppelt. Investiere ich heute, weiß ich genau, ich bekomme zwischen 86% und 88% meines Geldes wieder durch den Negativzinseffekt. Das sind Fakten. Ja, wie will ich denn bitte schön Erträge generieren und wie will ich bitte schön Einkommen erzielen aus meinem Vermögen heraus? Und wie will ich überhaupt eine Altersvorsorge aufbauen, wenn es nicht mit Zinsen geht? Natürlich, dann ist es klar, dass der einzige Weg über Dividenden und über starke Aktien geht. Und das ist wiederum ganz klar eine Rechnung 1:1 oder 1+1. Und vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen, dass ich mir ganz klar sage, auf eine Lebensarbeitsdauer, machen wir es mal hochpositiv, von, sagen wir mal, 40, 50 Jahren, da fehlen 20% der Ertragskraft. Das heißt also, dass die Pensionskassen, dass die Altersvorsorgen und so weiter, eine Dekade Zinsverluste haben, wo nichts möglich gewesen war, einen positiven Zins zu erwirtschaften. Und was das natürlich bedeutet, da kann sich eigentlich jeder einen Reim draus machen.
Ja. Ich glaube, man braucht ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken. Weiter im Thema. Vielleicht tut sich ja in Deutschland bis Ende Juni endlich mehr an der Impffront, wie es die Politik so schön militärisch nennt. Bisher sind in Deutschland die Risikogruppen bis Ende April durch, also Priorität 1 und 2. Dann beginnt ja vielleicht der echte Frühling für die Menschen. Die Menschen bekommen vielleicht im Sommer, ja, den Frühling der Freiheit wieder zurück. Öffnungen von Lokalen im Spätsommer vielleicht reißen. Ja, was machen die Börsen, wenn sie bekommen, was sie eigentlich schon seit einem Jahr eingepreist haben?
Ja, zunächst mal bekommen die Börsen erstmal eine Sache und das sind die Quartalsergebnisse. Und wir sind ja fulminant in die Quartalsaison gestartet mit faustdicken Überraschungen, mit mega positiven Zahlen, ob es die Autowerte sind aus Deutschland, ob es die Banken sind in USA. Das sei bitte vorausgesagt. Es ist immer noch so, dass wenn ich sage, der Weg geht über Dividenden, dann geht es natürlich über Unternehmen und die Unternehmen müssen Geld verdienen. Und das tun sie. Und das ist im Moment durch die an Fahrt gewinnende Ertragssaison ja massiv untermauert. Kommen wir zum Thema Impfungen. Ich halte mich mit meinen politischen Aussagen, wie Sie mich kennen und wie mich auch die Zuhörer kennen, ganz klar zurück. Dennoch erlaube ich mir einen Satz. Das, was in Deutschland impftechnisch passiert, ist ein Desaster. Es ist ein absolutes Desaster. Und Fakt ist aber auch, dass wir natürlich jetzt die Impfungen auch in Fahrt gewinnen. Und so wie es aussieht, scheint es auch im Moment der Fall zu sein. Nach der Durchimpfung und nach der Beendigung von Lockdowns und wenn die Normalität einigermaßen einkehrt, ist der Konsumstau gigantisch. Wenn ich sagen möchte, sogar noch nie in der Geschichte da gewesen. Und das haben die Märkte in dieser Schärfe und in dieser gesamten Breite nicht eingepreist. Und es ist so, dass, wie gesagt, es wird gereist, es wird geflogen und der Nachholbedarf ist immens und der Nachholbedarf ist gewaltig. Das heißt also, die Frage, die Sie mir gestellt haben, muss ich ganz klar beantworten mit ja. Ich sehe durch diese an Fahrt gewinnenden Impfungen eine ganz große Chance und auch eine Bewegung, die im Markt noch nicht eingepreist ist.
Und wie weit ist eigentlich die Schweiz mit Impfungen?
Marginal besser als Deutschland, aber auch nicht viel besser.
Ah, okay. Naja, bei uns ist ja jetzt auch der Wahlkampf eröffnet worden. Also zumindest stehen die Kandidaten fest, das kann man schon mal sagen. Die Schwarzen brauchen nur noch ein Wahlprogramm. Tja, was mich wundert ist, warum beide Parteien, Grün und Schwarz, eigentlich die schwächeren Politiker ins Rennen schicken.
Wundert mich auch. Das ist eigentlich mit einem Satz zu beantworten. Wundert mich auch. Und jetzt bewegen wir uns ja wirklich ja sehr, sehr auf ein politisches Parkett. Ich versuche das mal von der Börsenseite, natürlich das, was die Zuhörer am meisten interessiert. Ich versuche es von der Seite zu hinterfragen, was es für die Märkte, was es für die Börsen bedeutet. Natürlich wäre eine grüne Bundeskanzlerin für Deutschland und für die Märkte nicht positiv. Fakt ist auch, dass die Frau Baerbock keine Erfahrung hat. Man hat Unsicherheiten. Im Moment ist das Momentum sehr groß. Ich sage nur einfach mal, erinnern wir uns an den Schuldzug, der dann also sehr, sehr schnell wieder angehalten wurde. Und man muss sich einfach nur mal vorstellen, nur das sage ich, wie gesagt, rein wirtschaftlich betrachtet, das Erste, was die Grünen machen würden, wenn sie tatsächlich stärkste Kraft würden unter einer Kanzlerin Baerbock, würde es zu Steuererhöhungen kommen, die einfach nicht absehbar sind. Und ich habe immer ganz klar gesagt, Innovation und grüne Politik und die Energiewende und Nachhaltigkeit, alles richtig. Und ich bin hundertprozentig der Erste, der schreit, ja, Aber ich muss ganz klar sagen, das geschieht nicht an einer schönen Villa am Seeufer, sondern es geschieht in den Arbeitervierteln. Es geschieht da, wo die Ärmel hochgekrempelt werden, wo gearbeitet wird, wo nochmal locht wird, wie es so schön heißt, im Ruhrgebiet, wo ich aufgewachsen bin. Und das hat mit dieser grünen Politik herzlich wenig zu tun. Und das muss alles, es muss alles finanzierbar sein. Es muss alles finanzierbar sein. Und bis zu der Wahl ist ja noch ein bisschen Zeit hin. Und ich bin davon auch überzeugt, dass der Wähler dann auch das richtige Kreuzchen machen wird.
Okay. Wo vermutlich Lagarde ihr Kreuz machen wird, was ja eigentlich das Spannendste war der ganzen EZB-Sitzung. 42 Minuten lang ging es um, ja, eigentlich nichts. Und dann schwärmte plötzlich Lagarde für Baerbock. Interessanterweise, ich hätte eigentlich gedacht, dass sie da mehr Zurückhaltung hält bei ihrer EZB-Veranstaltung. Man sagt, sie sagte, man muss keine ältere, grau- oder weißhaarige Person sein, um in die Politik zu gehen und für sein Talent anerkannt zu werden, lobte die EZB-Präsidentin. Die Kanzlerkandidatin unter anderem. Darf die das? Klar, sie hat es gemacht, aber kann sie
Also,
damit?
muss ich also direkt, also erstens, was geht sie das an? Absolut null. Deutschland ist eine Aussagedemokratie und das hat also wirklich also mit der Frau Lagarde herzlich wenig zu tun, obwohl ich ihre monetäre Politik sehr schätze. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die EZB will billiges Geld drucken und das Geld soll investiert werden. Natürlich würden die Grünen das Geld investieren, plus zusätzliche Steuereinnahmen und das würde auch investiert, nur natürlich nicht so, wie ich oder viele andere sich das vorstellen. Ich wiederhole noch einmal, Nachhaltigkeit, Energiewende, Klimawandel, alles immens wichtige Themen, die auch eine Börse zunehmend eine große Rolle spielen. Aber es muss alles finanzierbar sein und damit hat die Frau Lagarde, also weiß Gott, nichts zu tun.
Kommen wir zu unserem Hallinker Börsenradio Echtgeld-Depot. Da steht momentan um die 50.000 Euro, es pendelt. Welche Aktien haben Sie denn neu dazu gekauft?
Also wir haben also um die 50.000, also das werden wir gleich natürlich genau präzisieren. Der Start war immer noch 8.19 und die Zuhörer werden merken, dass wir natürlich auch mit den massiven Gewinnmitnahmen in den alternativen, gerade Antriebstechnologie und Wasserstoff und sowas, dass wir damit zu kämpfen haben. Und zwar fangen wir mal wieder chronologisch an, wie es hat kaum Veränderungen gegeben und wir haben etwas Cash. Darum will ich das genau präzisieren. Also wir haben die VAT seit Kauf mit einem Plus von 128%. Wir haben die Gurit mit einem Plus von 96%. Wir haben die Apple mit einem Plus von 66%. Wir haben die Nvidia mit einem Plus von 55,5%. Wir haben die Byte mit einem Plus von 51%. Wir haben die Mastercard mit einem Plus von 35%. Wir haben die Alibaba mit einem Plus von 34%. Die Bank Canton Alvaduas, ein Plus von 26%. Geberit, ein Plus von 23%. Die Sika, ein Plus von 16,5%. Valora, ein Plus von 10,6%. Hannover Rück, ein Plus von 9,8%. Die Kering, erfreulicherweise massiv nach oben abgedreht, mit einem Plus von 8,6%. Wir haben die Swiss Re, mit einem Minus von 2%. Die Software One, ein Minus von 3,3%. Wir haben die Basler Versicherung mit einem Minus von 11%. Wir haben die HiQ, den Maskenhersteller, mit einem Minus von 17,5%. Dann haben wir die PowerCell, die massiv abgestraft wurde mit einem Minus von 29%. Die Teladoc, ein Minus von 36%. Die C3 AI, ein Minus von 54,2%. Und den immer noch schmerzlichen und wie immer von mir erwähnten, ja, Totalverlust in der Wirecard. Das gibt ganz genau, inklusive des Cashbestandes, eine genaue Depotwertigkeit von 52.300 Euro. Und das entspricht genau einer Performance von 22,1%. Jetzt wie immer Vergleich mit den Benchmarks. Der Dow Jones 28,9, Nasdaq 73, der DAX 29 und der SMI 14,8. Also wir schlagen den SMI nach wie vor sehr, sehr deutlich. Wir hinken etwas hinterher gegenüber dem Dow Jones und gegenüber dem DAX, etwa mit 5%, 6%. Und das ist genau der Punkt, diese Korrektur im Technologiebereich. Aber wie gesagt, das sind Titel, die wir längerfristig halten und dort ist das Potenzial für mich nach wie vor gewaltig. Das heißt also, wir bleiben weiter am Kurs und werden nach geeigneten neuen Zukäufen für das Depot Augen offen halten mit dem Cashbetrag nach dieser Korrektur und da werden die Hörer selbstverständlich von mir informiert werden im nächsten Gespräch.
Ja. Ich fasse mal ein paar Hörerfragen zusammen. Herr Linke, wann nehmen Sie mal Gewinne mit? Also wann sagen Sie, jetzt ist gut, so und so viel Prozent sind gelaufen, ich mache Cash?
Eine klare Antwort darauf, nehmen wir mal den besten Titel im Depot, den wir im Moment haben, und das ist die VAT mit einem Plus von 128% seit Kauf. Das ist, wie gesagt, VAT nochmal für alle Zuhörer oder für die Neuen, die sich anfangen für das Depot zu interessieren oder für unsere Arbeit zu interessieren. VAT ist ein Komponentenhersteller, Spezialist, Technologie im Vakuumbereich und Halbleitersektor in der Schweiz betrifft. Und jetzt ist für mich genau diese Frage, schaue ich mir diesen Titel an, natürlich, der Gewinn ist gewaltig, aber ich nehme dann Gewinne mit, wenn ich eine Alternative habe, die besser läuft als dieser Sektor, oder aber ich verlasse diesen Sektor. Im Klartext heißt es, das ist ja diese Herausforderung an diesem Depot, überhaupt nicht respektierlich gemeint, aber wir haben sehr kleine Beträge und mit diesen Beträgen müssen wir, und das war ja der Deal beim Aufbau dieses Depots, das ist auch die Herausforderung und die Schwierigkeit an der Geschichte, dass ich versuchen muss, mit sehr kleinen Mengen doch so breit zu diversifizieren. Man sieht ja, wir haben jahrelang sehr, oder monatelang sehr stark outperformed. Jetzt gab es diese Korrektur in unseren Schwerpunktsegmenten und das hat uns jetzt etwas belastet. Das heißt, im Klartext, die Frage ist, möchte ich weiter in der Vakuum- und Halbleitertechnologie investiert bleiben? Ja. Gibt es für mich einen besseren Titel im Moment aus diesem Segment? Nein. Wenn die Frage lautet, ich bleibe in diesem Segment nicht mehr drin, dann ist es der Zeitpunkt, Gewinne mitzunehmen. Oder gibt es ein anderes Unternehmen aus diesem Sektor, der besser laufen würde als die VAT, dann nimmt man dort Gewinne mit und investiert in den Sektor 9. Ansonsten, Dispositionseffekt lässt grüßen, haben wir oft genug erläutert, bleiben die Gewinne weiterlaufen.
Noch eine Abschlussfrage. So generell, wie viele Aktien wollen Sie ins Depot noch etwa mit aufnehmen? Gibt es da eine Grenze bei Ihnen? Anzahl der Aktien?
Weiß ich nicht. Muss man tagesspezifisch, Wochen, monatsspezifisch ganz genau unterscheiden. Das ist alles eine sehr situative Frage und eine sehr momentbezogene Frage. Im Moment ist es so, dass wir das Depot noch weiter breit aufstellen. Je mehr Diversifikation, desto weniger Volatilität. Das ist klar. Wir werden das Depot aber auch nicht überdiversifizieren. Wir bekommen ja ständig Geld rein und dieses Geld gilt es natürlich als Ergänzung des Depots weiterhin langfristig aufzubauen. Natürlich werden wir nicht auf 100 Titel hochgehen, das ist vollkommen klar, aber eine gesunde Größe für ein Depot, das ist immer zwischen 30 und 50 Titel, davon sind wir noch meilenweit entfernt und es ist immer, hängt immer auch davon ab, welche Sektoren wir als interessant erachten und welche Sektoren wir kaufen werden. Also die Frage lautet, wir werden weiter diversifizieren, wir werden weiter in die Breite gehen, wir werden es aber nicht überdiversifizieren, eine gesunde Größe ist 30 bis 50 Titel, aber wie gesagt, durch die Größe dieses Depots ist das eine große Herausforderung und ich werde nicht 50 Titel kaufen, 1.000 Euro, das werde ich nicht tun. Aber wie gesagt, das ist die Marschrichtung, ich glaube, dass die Hörer mich jetzt genau richtig verstanden haben.
Herr Linke, ich danke Ihnen.
Sehr, sehr gern.
Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.